Radio Decca FM. Und hier sind Howie und Chris.
Hey, hey, servus, liebe Rallye-Mäuse da draußen. Hier ist Decca FM und sagt zu euch Moin Moin und Hallo allerseits, denn der Howie ist natürlich hier einer der Hosts von Decca FM, aber vor allem, und darüber freue ich mich heute Abend ganz besonders, zum Start der Decca. Chrissy, ey, das wird ein wilder, ja. wilder Ritt wäre das, zwei Wochen lang. Ich freue mich.
Das wird wie immer ein wilder Ritt. Und ich weiß gar nicht, wir müssen mal schauen, ob wir den Rekord an Superlativen, die wir verwendet haben, vom letzten Jahr treffen. Ich sag also, mal so, die Chancen stehen gut.
Also man kennt mich, ich übertreibe und raste gerne ein bisschen zu viel aus, aber dafür werde ich vielleicht von dem einen oder der anderen auch ein bisschen lieb gehabt und das mache ich gerne. Für mich ist das ja alles immer aufregender. Und ey, ich meine, ich sag gleich, wo ich bin und was ich hier den ganzen Tag mache und dass ich wirklich kaum Zeit habe, den Ticker zu lesen und so. Aber sobald ich Pause habe und nach Feierabend hier, ziehe ich mir alles rein vom Tag. Und das, was ich damit sagen will, ich stehe ja weder live am Rand dabei, noch kann ich das im Fernsehen verfolgen. Und trotzdem macht es mich wahnsinnig. Also ich bin richtig, richtig aufgeregt. Und ich spoiler schon mal ein bisschen vor für die heutige Folge. Denn heute, also in den letzten Tagen, sind ein paar Dinge passiert, die wir auch nicht haben kommen sehen, dass sie so passiert sind. Ne, das muss man klar sagen.
Also.
Und ja, und also im Ernst, also hätte ich Bet and Win gemacht, so hätte ich Geld gesetzt, darauf hätte ich, was bisher passiert ist, hätte ich nichts gewonnen. Keine
Ahnung. Nein, das ist, ne? Da wäre vielleicht sogar der eine oder andere, den man für ganz, ganz oben auf dem Schirm gehabt hätte, schon, raus gewesen eventuell, aber. Dazu gleich später, ne? Howie, was haben wir denn heute, was steht denn auf dem Menü, was haben wir am Start für die Zuhörer draußen? Vielleicht holen wir auch die Leute, die Decca FM, so wie sie es jetzt die nächsten zwei Wochen hier jeden zweiten Tag um die Ohren geknallt bekommen. Vielleicht kennen die das noch gar nicht. Was geht denn hier ab, ey?
Also zunächst mal, weil die Frage zwischendurch immer wieder bei mir im Postfach landet, was ist mit dem Bearcast passiert? Leute, also Decca FM ist weiterhin ein großer und wichtiger Teil vom Bearcast. Das heißt aber nicht, dass es jetzt gar keine anderen Folgen Bearcast mehr gibt. Die Frage kommt ab und zu. Es kommt vielleicht zwischendurch sogar noch was raus jetzt. Wir haben doch schon wieder was geplant. Aber jetzt, wenn die Decca läuft, ne, dann ist dieses Format, was ja regelmäßig kommt, Decca FM, natürlich sind wir im Moment alle zwei Tage am Start. Ne? Und solange die Rallye läuft, werden wir euch vollpumpen hier die ganze Zeit. Ne? Und wen es nicht interessiert, ey, der skippt es halt. Aber wer Bock drauf hat, der kriegt hier wirklich das komplette Wohlfühlprogramm. Wir werden hier alle zwei Tage berichten, was ist los in der Wüste, wen hat es eventuell geschmissen, wer hat überraschend das vordere Feld erobert und wie geht's uns eigentlich damit? Und natürlich auch, was passiert hinter den Kulissen. Wir haben unglaublich geile Leute aktiviert bekommen, die bereit sind, mit uns hier ein Interview zu machen, die uns ein paar O-Ton-Stimmen aus dem Biwak bringen und mal sehen, ob wir noch den einen oder anderen Experten auch, sag ich mal, so, aus unserer Bubble noch dazu holen. Lasst euch überraschen, wir wissen es selber noch nicht so richtig. Ich muss ein bisschen disclaimen. Ich sitze gerade in Österreich, ich bin nicht in Bremen. Ich arbeite hier, ich bin hier dienstlich im Skigebiet unterwegs tatsächlich. Und das ist immer in dieser Woche, das ist für mich sehr anstrengend und sehr schwierig umzusetzen. Aber natürlich ist es mir das wert. Das heißt nur, ich sitze hier gerade eingefercht wirklich in meinem Hotelzimmerlein. Habe mir einen Hotspot gemacht, habe hier ein mobiles Mikrofon. Und wenn die Qualität nicht so ist wie sonst, dann bitte ich wirklich um Entschuldigung, aber wir versuchen hier alles, um euch ein schönes, feines Stollen-Sandbonbon zuzubereiten. Und nicht nur das, Grisi, komm, hauen wir doch gleich mal richtig raus hier am Anfang. Es gibt nicht nur das an Neuigkeiten, es gibt sogar von Dirty Rocks Neuigkeiten.
Ja, es gibt von Dirty Rocks Neuigkeiten, dazu muss ich gleich, aber sag ich gleich was. Eine Sache muss ich noch dringend loswerden, und zwar, wir sind mit so circa 10 Fahrern vor Ort in Kontakt, mit denen wir versuchen, uns auszutauschen. Also, dass wir die tagsüber, wenn das reinpasst, via WhatsApp, Facebook-Call, was auch immer, ein Interview machen können, dass ihr das dann hier hört. Also wirklich Leute, die vor Ort mitfahren. Das ist dieses Jahr zumindest in der ersten Hälfte scheinbar extrem schwierig, weil die fast keinen Handyempfang haben. Das ist richtig schwierig. Ich wollte für heute schon jemanden haben, Das hat aber nicht geklappt, weil kein Handyempfang. Morgen ist Marathon-Stage, das heißt, da wird das auch nichts, aber ich arbeite dran und ich verspreche das euch, ihr werdet hier wieder geile O-Töne hören. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und ja, zu den News. Dakar FM geht jetzt, ich glaube, ins dritte Jahr, wenn ich das richtig weiß, oder?
Also richtig, genau.
Das ja, genau, die dritte Dakar,
also,
Wahnsinn.
Zur Lore ganz kurz, das ist ja wirklich, das ganze Ding ist ja entstanden aus hier und da mal ein Rallye-Thema im Berghaus, dann parallel in deinem alten Podcast ein Rallye-Format, dann die Symbiose, das Joint Venture, und aus dem ist jetzt unser kleiner Pseudo-Radiosender hier entstanden.
Halt irgendwie auch so ein bisschen eine Schnapsidee, muss man ja auch schon sagen. Ne? Das war eher so aus Spaß und wir machen das mal und irgendwie.
Ja.
Ja, genau. Und letztes Jahr gab es dann auch das erste Mal, ja, Merch gab es. Geile Dakar FM T-Shirts und mittlerweile gibt es das alte Motiv. Also es ist nicht langweilig, aber es ist halt das ältere Motiv. Gab es dann auch auf Hoodies und Tassen und so weiter und so fort. Yeah. Und seit heute, ich habe das vorher fertig gemacht, in unserem kleinen Herzensprojekt Dirty Rocks. Also ich bin mehr oder weniger direkt von der Artikelanlage rüber geswitcht in diesem Podcast. Wir haben eine komplette neue Kollektion gedroppt. Dakar FM Merch, neues
Design. Jetzt ist es raus.
Und wir haben es aufgebohrt. Wir haben T-Shirts, wir haben Hoodies, wir haben Shirts für die Mädels, denn wir wollen ja auch hier, dass bitteschön ganz, ganz, ganz viele Mädels die Dakar und Rallyes dieser Welt erobern. Und ja, da gibt es dann natürlich noch eine Tasse dazu, praktisch für den Stage-Start am Frühstückstisch. Und da seid ihr ausgestattet.
Aber geht ihr einfach auf letsgetdirty.de, Bekleidung Dakar FM. Da seht ihr den ganzen Kram. Und übrigens, Chrissy, du weißt es natürlich auch, vielen, vielen Dank an alle, die natürlich unseren Kalender gekauft haben von Dakar FM, aber auch das alte und immer noch beständige Shirt. Es ist einer unserer Top-Artikel, muss man sagen, aus dem ganzen
mega,
Shop.
Mega, mega geil.
Das ist wirklich krass, ja.
Ja, und dann gibt's noch was dazu zu sagen, als ob das nicht schon genug wäre. Wir haben ja so bei Black Friday nicht mitgemacht, hat uns zwar keiner gefragt und so, und wir haben das intern diskutiert, haben gesagt, naja, wir haben eigentlich mit Black Friday nichts zu tun, da macht auch irgendwie jeder mit und so, und haben dann gesagt, Mensch, wir machen das einfach viel cooler, wenn geile Sachen passieren oder stattfinden, die der Bubble was bedeuten. Zum Beispiel die Dakar. Das heißt, ihr bekommt im Shop auf alle Klamotten, also auf Berghaus-Klamotten, auf Dakar FM-Klamotten und so weiter und so fort. Die ganzen Motorradbekleidungssachen und Gepäcklösungen mussten wir leider rausnehmen, aber auf den ganzen Merchandise-Kram, sage ich mal, kriegt ihr über die komplette Dakar 10% Rabatt mit dem Code DAKARGROSS24. Genau. Und das ist
doch
mal eine coole Sache.
Leute, jetzt müssen wir, Chrissy, wir müssen echt loslegen. Wir versuchen immer so ein halbes Stündlein zu machen für euch, so ein schöner Weg zur Arbeit. Wir scheitern dran. Wir müssen uns jetzt wirklich beeilen. Die letzte Folge, das war ja eigentlich unser Auftakt zur Dakar 2024, war ja, dass wir die Fahrer vorgestellt haben, dass wir die Teams vorgestellt haben, die Strecken und so ein bisschen den Rahmen gesetzt haben. Dann fand ja an dem Tag, als dieser Podcast rauskam, der Prolog statt. Das war am Freitag. Und ich würde sagen, da fassen wir uns ein bisschen kurz. Der ist ja nicht so relevant für die Dakar. Aber wir sollten drüber sprechen, weil da Dinge passiert sind, die man hat nicht so durchkommen sehen. Chrissy, das Ganze fand ja statt in der ersten, warte mal, wie hieß die Stadt nochmal?
In Alula,
genau. In Alula fand das statt und es waren meiner Recherche nach 27 Kilometer.
Jawohl.
Und kannst du vielleicht wirklich ganz kurz zusammenfassen, was ist der Prolog?
Genau, der Prolog ist im Prinzip das Qualifying. Also hier wird die Startaufstellung oder die Startreihenfolge, ist ja kein Massenstart, sondern man startet mit so Zeitabständen, aber die wird hier ausgefahren und dann ist es so, die ersten 15 Fahrer des Prologs dürfen ihre Startposition wählen, weil man nicht unbedingt als Erster losfahren, weil dann muss man die komplette Navigationsarbeit alleine machen, hat niemand, an dem man sich orientieren kann, und das wird da festgelegt. Also die ersten 15 dürfen das dann wählen. Und der Rest fährt dann eben in der Reihenfolge, wer auf diesem 27-Kilometer-Kurs das am schnellsten eben abgefahren hat. Neu war dieses Mal, oder relativ neu, dass der Prolog auch schon mit Navigation war. Ganz oft ist der eigentlich so eine abgesteckte Piste, wo man um eine Navigation fährt. Der war mit Navigation, die war auch schon relativ schwierig. Da gab es eine Einfahrt in so einen Canyon und da gab es zwei Stück davon und du musstest den richtigen erwischen. Das war wohl ein bisschen tricky. Das hat einiges an Zeit gekostet. Oder den einen oder anderen Fahrer hat das ordentlich Zeit gekostet, sozusagen.
Könnte man sagen, Grissi, das ist sowas wie in der Formel 1, dieses Zeitfahren, weil da wird ja auch die Reihenfolge festgelegt.
Genau, das Qualifying für die Dakar im Prinzip.
Kann man so sagen, ne? Ja. Und schnellster war an dem Tag der Spanier, Tosha Sherina, wird er, glaube ich, ausgesprochen, das weiß ich nicht ganz genau, wie der Nachname ausgesprochen wird. Der fährt für Honda im Honda-Werksteam und ist in 17:35
das erste Mal gefahren.
Das erste Mal, genau, ne? Das erste Mal. Und erstmal Respekt, dass der wieder aus dem Stand das Ding gerockt hat. Und er durfte dann, weil er schnellster war und ein Ergebnis dahin gezaubert hat, an das keins, auch der Big Profis rankam an diesem Tag, durfte er dann aussuchen, an welcher Stelle möchte er am nächsten Tag starten. Und es anders als in der Formel 1, haben wir hier schon ein paar Mal drüber gesprochen, ist es nicht so, dass Platz 1 die beste Position ist. Denn da es ums Navigieren geht, ist es geil, wenn man schon Spuren vor sich hat. Am besten jemanden vor sich, der gut navigieren kann. Dann kannst du natürlich viel schneller in den Sections unterwegs
genau,
sein.
Genau, genau. Also er hat sich damit letzten Endes mit diesem ersten Platz im Prolog das höchste Stimmrecht erfahren, an welcher Position er dann auf die erste Stage ins Rennen gehen möchte, ja.
Sanders dahinter gleich, wir müssen jetzt nicht alle nennen, aber interessant auf jeden Fall. Toby Price einen Achten gemacht und über den wir ja oft hier reden. Und Mason Klein auf der Kurve, den wir ja auch besonders im Fokus haben bei dieser Rally Dakar, auf Platz 10. Und einen möchte ich unbedingt noch benennen. Ganz, ganz wichtig. Unser Tobi, oftmals schon Gast gewesen bei uns im Podcast, hat bei seiner Dakar-Premiere mit 5 Minuten und einer Sekunde Rückstand Platz 43 erreicht von 142. Und ich will ganz ehrlich sagen, also ich finde, das ist ein höchst respektables Ergebnis.
Ja, vor allem, wenn man da nochmal drauf guckt, ne, direkt hinter ihm ein Name, der alles andere als ein Rookie ist, Skyler House, ja, einer der Werksfahrer auf der Honda ist da hinten. Also im eher untypischen Feld für Skyler House, sag ich mal, einfach um das nochmal zu unterstreichen. Michael Doherty war direkt vor ihm auf dem BRS World Team, also der fährt auch mit Team und ist einer der Rallye 2 Anwärter auf einen Factory-Sitz. Also das war schon sehr, sehr dicht und es hat ganz, ganz viele hier geschmissen, sag ich mal, aufgrund von der Navigation, die wirklich schwierig war. Ne? Auch Stefan Zwitko auf einer 23 und so. Also man sieht schon, das hat da einiges durcheinander gewürfelt. Und auch wenn ein Johan Barreda Bohr zum Beispiel hier Bang Bang Barreda auf der Hero auf Platz 15 fährt und so, dann wissen wir schon, das war wirklich, wirklich knackig, das Ganze. Dagegen noch, um das zu ergänzen und den Prolog vielleicht abzuschließen, ne, auf einem 20. Platz, unser Bradley Cox, den werden wir hier sicherlich auch noch hören, da solide im Mittelfeld unterwegs. Es gab allerdings hier auch schon Stürze, ne, im Prolog. Gerade Skyler House ist zum Beispiel gestürzt, direkt auf dem Prolog. Das war natürlich super ärgerlich für den.
Und dann sitze ich habe ich eben schon gesagt, in Österreich, in Kärnten. Und einen möchte ich auch noch erwähnen, nämlich, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, Artit Kurtai oder so ähnlich, Hüttenwirt, hier Wirt einer Hütte aus Kärnten, hat vorher gesagt, ich möchte einfach durchkommen, ich möchte einfach Finisher werden und hat mit seiner Husqvarna Platz 115 belegt. Und das finde ich auch mal ziemlich nice. Das war echt auch Respekt.
Das ist ja, ich sage mal auch so, das ist ja für die meisten auch einfach das Ziel. Ne? Wir haben mittlerweile so 25, 30 Leute, die da vorne wirklich Gas geben und attackieren. Und auch in der Malemoto-Klasse so jemand wie Mike, wenn er dabei wäre, oder Tobi Ebse, die da wirklich auf Angriff fahren. Ja. Und der Großteil aber, die sagen, wir wollen ankommen.
Ja, krass genug alles, ne? Krass genug, das zu machen. So viel zum Prolog, dann war es soweit, dann kam der erste, ich sag mal in Anführungsstrichen, echte Dakar-Tag. Das
und
war
was
dann,
für einer.
Ja, und was für einer, das war dann am Samstag. Und wo fangen wir da am besten an? Da ist viel, viel passiert. Ich würde, also auf Platz 1 startete Mason Klein tatsächlich, der ja in 10. Position war. Dahinter viele der Favoriten, die wir auch so auf dem Zettel hatten. Das Ganze fand statt auf etwa rund 541 Kilometer.
Genau, ich habe hier die Fakten einmal kurz vorbereitet. Also wir hatten eine Verbindungsetappe morgens von 84 Kilometern, also relativ easy. Dann hatten wir eine gewertete Stage von 414 Kilometern und danach nochmal eine kurze Verbindungsetappe ins Biwak von 46 Kilometern. Das erste Motorrad ist um 5.55 Uhr im Biwak losgefahren und die erste Startzeit, also das erste Motorrad, was in die gewertete Sektion ist, ist um 7.45 Uhr in die Special gestartet.
Nice. Es ging dann gleich krass los und es war von Beginn an eigentlich klar, also das haben die Fahrer auch nachher gesagt, dass das ist Navigation ein Riesenthema sein wird, dass Navigation schwierig sein wird an diesem Tag. Und das war auch genauso, denn es ist ein Terrain gewesen, in dem die noch alle noch nie gefahren sind. Es gibt ja immer wieder Stellen, die wiederholen sich. Ne? Seitdem das in Saudi-Arabien ist, da gibt es Gebiete, die kennen die ein bisschen. So, da kennen sie vielleicht sogar Punkte, an denen man sich ein bisschen orientieren könnte. Aber man musste zwischen vielen Vulkankratern zwischendurch navigieren. Und es war wohl alles sehr, sehr anspruchsvoll. Einen herben Rückschlag gab es auf jeden Fall schon nach guten 80 Kilometern fürs Team Hero, für das Hero-Team. Da ist Joaquim Rodriguez gestürzt.
Ja,
also das ist ja der Partner von Sebastian Bühler aus Deutschland und
John ärgerlich. Burita Board. So ärgerlich, Joaquim Rodriguez, der war gut in Form, der hatte in letzter Zeit immer mal wieder Rückschläge bei den Rennen, aber warum ich sage, super ärgerlich, das Team Hero ist seit, also ihr kennt das ja, die hier zugehört haben, ist auch so ein bisschen Team der Herzen und dann haben die leider, oder was heißt leider, dann haben die ihn jetzt verloren als Fahrer für diese Rallye. Ihm ist Gott sei Dank nicht so was Schlimmes passiert. Aber Hero ist halt von der Pace und so jetzt dieses Jahr wirklich auf dem Level der großen Werkteams angekommen. Also das ist das, was ich so schade für die finde. Ich drücke den anderen Fahrern die Daumen. Sie haben da mit Ross Brawn schon so ja echt Top-Leute noch am Start. Aber das ist so ein sympathisches Team einfach. Und ich finde es cool, wenn da so in die Reihen Honda und Matikhofen, alles, was dazugehört, noch ein Team nach vorne kommt. Das ist halt einfach super spannend.
Wir erwähnen es einfach nochmal. Wenn man Hilfe leistet, dann kriegt man die Zeit gut geschrieben. Bühler und Barreda, die haben die Zeit gut geschrieben bekommen.
Und Ross Brunch vor allem hat.
Genau auch. Das sollte sich ja nachher noch auch auszahlen. Dann war es eine Zeit lang passierte nichts Spektakuläres. Mason Klein war lange Zeit vorne. Ne? Es gab, gibt immer diese virtuelle Zwischenwertung war dann immer so irgendwann auf Platz 3 und so ging das ein bisschen hin und her. Und es zeigte sich ein Bild, was wir halt nicht erwartet haben, dass die ganz großen Player gar nicht so mitgemischt haben.
Genau, also es war echt so ein bisschen, ich will nicht Underdog sagen, das wird denen nicht gerecht, aber es waren schon viele Überraschungen am Tag. Was man halt echt sagen muss, die Stage war extrem anspruchsvoll, haben auch viele, die seit Jahren die Dakar mitfahren, gesagt, boah, das war echt krass, sowas hatten sie in den ganzen letzten Jahren da einfach noch nicht, denn es war extrem steinig, auch dieses Vulkangestein, das hat bei den Autos für zahlreiche Reifenpannen gesorgt. Bradley hat gesagt, Gott sei Dank fährt er viel Enduro, weil er halt irgendwie 200 Kilometer einfach nur über richtig grobes Geröll Steine drüber gefahren ist und das ist, wenn man das so mal sieht in der Wüste, das ist ein bisschen was anderes, wie irgendwie eine Schotterpiste oder sowas bei uns. Ja. Das ist ein komplett anderes Game einfach. Und das ist schon extrem mental, körperlich, aber auch fürs Material extrem beanspruchend einfach.
Ja.
Ja, und dann hatten wir das Ergebnis auch dann vorliegen irgendwann zum Schluss, ne?
Ja, genau. Also zwischendurch hatte der Fahrer Michael Dougherty, Rallye-2-Fahrer Michael Dougherty, der hatte auf seiner privaten KTM immer mal wieder die Führung wirklich inne, ist dann aber leider auch gestürzt.
Ja.
Und das führte dann dazu, dass, jetzt muss ich mal kurz meine Unterlagen gucken, Ich glaube, dass Quintanilla kurz die Führung übernommen hatte, oder? Das weiß ich nicht mehr ganz genau.
Genau, der hat auch einmal kurz geführt, das stimmt, ja. Und
ist auch gestürzt zwischendurch. Ja. Und dann Ricky Brabeck hat die Führung übernommen, aber der Tagessieg am Ende, den kriegte Branch tatsächlich, weil er diese Zeitgutschrift bekommen hat. Und
genau, ja.
Und hatte nach dem Sturz von dem Sherina, seinem Kollegen, der jetzt leider raus ist, knapp 11 Minuten Vorsprung auf Brabeck.
Ja, genau, was halt natürlich besonders schade war, ne, auch Tosha Sherina ist mit einem gebrochenen Handgelenk auf der Stage 1 schon ausgestiegen. Also er hat gerade den Prolog gewonnen als Werksfahrer, also auf seine ersten Dakar als Werksfahrer, einen echt guten Eindruck direkt vom Start und dann auf der ersten Etappe so auszuscheiden. Das ist natürlich extrem, extrem bitter. Ne? Dann noch Joachim Rodriguez und Michael Doherty, also drei Fahrer und auch wirklich drei erfahrene Jungs direkt am ersten Tag raus. Das ist schon, schon hart. Ne? Das ist wirklich eine Ansage.
Ja, aber hier mal wirklich Respekt auch an Mason Klein. Er ist als erster gefahren, hatte die schwierige Navigation und ist nachher Dritter geworden und mit der Kurve.
Hierzu muss man noch sagen, Mason hat alles an Bonuszeit eingesammelt, was gibt. Aha. Und das heißt, er wurde die ganze Zeit nicht überholt. Und das ist extrem ungewöhnlich. Normalerweise wird der Führende immer irgendwann eingeholt, weil die Leute eben von seiner Führungsarbeit profitieren. Und Mason hat so eine Pace hingelegt, dass, also wenn du für die Kilometer, die du alleine die Führungsarbeit machst, bekommst du Zeit gut geschrieben. Das können wir an anderer Stelle nochmal erklären, wenn das jemand möchte oder so. Dann, wie gesagt, übrigens, wenn ihr Fragen habt, wir haben schon mal gesagt, dann schreit Howie, schreibt mir irgendwie, dann beantworten wir die natürlich gerne. Und genau, also Mason hat da wirklich schon eine beeindruckende Leistung hingelegt und mit Platz 3 dann wohl verdient, bevor Ross Branch die Zeit gut geschrieben hat, war es sogar Platz 2 hinter Ricky Brabeck. Und auf der 4, finally, Mr. Bradley Cox.
Wahnsinn! Ja, und den solltet ihr auch kennen. Der war nämlich schon mehrfach hier bei uns.
Genau.
Und mit ein bisschen Glück kriegen wir den auch mal vors Mikrofon oder kriegen mal ein paar O-Töne aus dem Biwak. Das wäre natürlich sehr, sehr nice.
Sympathischer Dude. Dem habe ich gerade übrigens noch geschrieben, weil die ja morgen auf die Marathon-Etappe müssen. Das heißt, sie müssen campen. Und er selber sagt, er ist eher so ein Glamper. Und ich habe ihm gesagt, du pass mal auf, zur Rallye kann ich dir nicht viel erzählen, aber wenn du Camping-Tipps brauchst, dann kannst du uns gerne anrufen. Fand er ziemlich witzig, ja.
Immer gerne. Ja, und so ging das Ding aus. Das heißt, wir haben ein sehr unerwartetes Ergebnis gehabt. Am ersten richtigen, also bei der ersten Etappe der Dakar. Hast du sie vorliegen gerade? Ich habe sie sonst hier.
Die Ergebnisse? Mhm. Ja, habe ich da. Also, wir machen wie immer, ich hätte gesagt, die Top 10.
Ja.
Und zwar haben wir auf der 1 Ross Branch, auf der 2 Ricky Brabeck, auf 3 Mason Klein, 4 ist Bradley Cox, auf der 5 José Ignacio Cornejo Florimo, auch Team Monster, also Honda sehr gut vertreten vorne. Ne? Übrigens ist das auch einer mit einem Legend Badge, also über 10 Dakar schon gefahren. Dann auf 6 den Franzosen Romain Dumoutier. Dann Lorenzo Santalino auf der 7, auf 8 Kevin Benavides, also auf Platz 8 die erste KTM. Dann haben wir auf Gasgas den Daniel Sanders, der seinen Teamkollegen Matze Waldner schmerzlich vermisst. Unbedingt guckt euch, also folgt Matze Waldner auf Instagram und guckt euch die Stories an, die posten. Sie bauen Matze Waldner aus irgendwelchen Jerseys nach und einem Helm und machen dann so Witzvideos, als ob er eben mit im Wohnmobil ist. Ist echt sehr geil.
Das ist echt
geil. Süß. Ist richtig witzig. Und auf der 10 Martin Micek. Also da fehlen viele Namen, die man kennt, ne? Die kommen dann alle weiter hinten und die hatten auch alle Probleme mit der Navigation, denn das war wirklich, wirklich heavy. Also Toby Price auf Platz 16, sehr, sehr ungewohnt, das Big Kangaroo da hinten zu sehen, genauso wie St. Sunderland auf der 14. Das sind wir nicht gewohnt. Eine Sache, bevor wir in die nächste Stage gehen. Sorry, oder wolltest du das sagen?
Ich wollte weitergehen.
Okay, eine Sache, bevor die nächste Stage, und das ist mir nämlich super, super wichtig. Es gibt noch eine weitere Motorradwertung. Also eigentlich gibt es drei. Es gibt die GP-Wertung, die Rallye 2-Wertung. GP sind die Oberprofis, Rallye 2 alles andere. Und dann gibt es aber noch die Original by Motul-Wertung. Die Malemoto-Klasse, also die ohne Team fahren, ohne Assistenz. Und also sprich, die sitzen 10, 11, 12 Stunden im Bike, kommen ins Biwak, schrauben dann selber, müssen ein Zelt aufbauen, schlafen im Zelt, machen alles selber. Und das sind so, ja, unsere Helden eigentlich der Dakar, ne? Das ist auch so, wo dieser Spirit der Dakar so oldschool ein bisschen noch ist. Und echt ein krasses Abenteuer, krasse Klasse. Und da hat die erste Stage in der Malemoto-Wertung gewonnen. Tobias Ebster. Wie geil ist das denn? Unser Tobi, der schnellste Pizzalieferant aus Österreich, ey, knallt da alles weg und gewinnt die Malemoto-Wertung Stage 1 auf seiner ersten Dakar. Das ist schon Chapeau,
das,
lieber Tobi.
Das ist insane. Congrats. Wir freuen uns sehr, sehr dolle. Und ich wette, auch Mike freut sich von zu Hause aus für dich dolle mit.
Fein. Auf jeden Fall.
Fein. Die zweite Etappe, einen Tag später, also das ist dann der Tag, wenn wir aufnehmen, heute, sollte eine ganz, ganz andere sein. Denn nach dieser Vulkanstrecke sollte es heute in die ersten fetten Dünengürtel gehen. Das heißt, ganz anderes Fahren, das typische Dakar-Fahren, wenn man so will. Und was sofort herausgeschaut hat, sie ist ein ganz Stück länger gewesen, nämlich
genau.
662 Kilo. Nee, warte mal.
Ich habe hier die Facts wieder für dich, wenn du
möchtest. Ja, hau mal raus. Ich habe das alles auf klein Post-its hier.
Ja, das ist, ich bin ja im Headquarter sozusagen, von dem her ergänzen wir uns da einfach perfekt. Wir haben eine Road-Section, 73 Kilometer zum Start, 462 Kilometer mit der Special. Dazwischen drin gab es, glaube ich, zwei Neutralization, also wo dann kurz so eine Art Verbindungsetappe in der Special ist und dann zum Schluss nochmal 120 Kilometer on top, bis es ins Biwak dann zurückging.
Heavy.
Erster Heavy. Motorradfahrer durfte um 5.40 Uhr das Biwak verlassen und um 7.20 Uhr ist dann der erste Motorradfahrer in die Stage gestartet und das war der Gewinner von der Stage 1, denn immer der Gewinner vom Vortag hat die Ehre zu eröffnen, also Ross Braunsch, Kalahari Ferrari war heute der Erste
in der Stage. Auch das muss man sich mal klar machen, was das auch bedeutet, ne? Also wie lang die Tage sind und wie kurz dann auch wirklich die Nächte sind, ne? Und das sind ja die Factory-Fahrer, das heißt. für die Moto-Leute, das ist ja, das ist krass, so krass, ne? Das ist so krass. Das sind ja teilweise...
Ja, die Malemotos sind halt oft noch am... Die sind halt oft noch am Schrauben oder gerade Abendessen, während die anderen schon im Bett liegen und davor beim Physio waren, den das Team dabei hat und so. Ja. Ich will das gar nicht schmälern, ja, man muss das halt auch sehen, dass die Malemoto-Fahrer, die müssen das Rennen ganz anders einteilen. Die können nicht so pushen und so. Und egal, ob das ein Bradley Cox, ob das ein Toby Price, ob das ein Daniel Sanders oder so, die fahren den ganzen Tag am absoluten Limit, ne? Also die teilen sich das schon auch ein, aber ich sehe da keinen Unterschied, wenn die sagen, die machen langsam. Also die pushen eben natürlich und das Level, das wäre völliger Wahnsinn, das in der Malemoto-Klasse zu gehen. Also man kann es ganz schwer vergleichen, aber ihr hört schon raus, ne, dass unser Herz da schon ganz doll für diese Original by Motul, für die Kistenfahrer nennt man sie auch liebevoll, schlägt.
Ja. Grisi, was hast du mitbekommen vom Start? Was haben unsere Favoriten gemacht an diesem Tag? Was für große Überraschungen gab's?
Ja, die große Überraschung war heute mal wieder die Navigation. Die muss super, super schwierig gewesen sein. Bradley Cox hat auch so einen Post vorhin gehabt, wo er sagt, er hat heute richtig viel Zeit verloren. Am Anfang lief's gut, dann hat er den Anschluss verloren bei dem Fuel Stop. Also du musst immer so eine Mindestaufenthaltsdauer haben beim Tanken. Und danach hat er dann die Jungs, die er vorne gesehen hat, verloren. Er selber hat gesagt, für ihn war das ungewohnt, so weit vorne zu starten. Und dann hat er den Einstieg in den Canyon ewig verpasst und hat bestimmt 20 Minuten verloren. Und das war heute
Minuten,
auch
da,
wieder so ein...
Ne, da müssen wir nicht drüber
das
reden.
Ist eine Welt,
Minuten,
ne?
Das ist wirklich eine Welt, ja.
Das ist eine Welt und es war heute auch wieder sehr, sehr schwierig, die Navigation. Deutlich angenehmer allerdings zu fahren von den Jungs, die gesagt haben, es war deutlich weniger steinig, also wirklich so das klassische, sag ich mal, Dakar-Thema.
Ja.
Das war so erstmal ganz grob meine erste Wahrnehmung vom Start weg heute. War heute natürlich auch nochmal ein deutlich längerer Tag für die ganzen Fahrer. Und wir haben dann gesehen, dass Ross Branch das ganz gut hinbekommen hat. Mason Klein, also der ja gestern noch wirklich Gas gegeben hat, der hatte ein riesiges mechanisches Problem. Der hat über 2 Stunden verloren mit der Kurve. Man weiß nicht genau, was das war, und das schon nach Kilometer 46 in der Stage. Das heißt, wenn da nicht irgendwas Krasses passiert, dann ist der Sieg für Mason damit definitiv unerreichbar. Also da müsste sehr, sehr viel schief gehen, dass er die 2 Stunden nochmal aufholen kann. Das hat sich für ihn erledigt. Aber sicherlich einfach darum nochmal zu zeigen, was auch in der Kurve steckt und so, ist das sicherlich, dass er da nochmal angreifen wird. Er hat auch das Mindset dazu, denke ich mal. Und schauen wir mal, was da die Rallye noch bringt so.
Das Ding gemacht hat Cornejo auf der Honda. Ja. José Cornejo hat das Ding gemacht. Und dahinter auch sehr, sehr interessant. Benavides, Quintanilla, dann Sebastian Bühler, sehe ich gerade auf der Hero. Und wir müssen bis Platz 7 gehen, um Toby Price zu finden, Skylar House. So die Leute, die wir wirklich in den letzten Jahren immer ganz, ganz vorne gesehen haben. Sehr, sehr spannend. Und nicht zu vergessen, auf Platz 29, Tobi Ebster auf KTM.
Ja, Wahnsinn. Der übrigens mit Platz 29 im Gesamten schon wieder die Malle-Motoklasse heute gewonnen hat. Und dadurch seinen Vorsprung da weiter aufbaut. Ich habe dem gerade auch geschrieben übrigens, habe gesagt, hey Tobi, weil er auch gesagt hatte, boah, das erste Mal Malemoto, und er ist eigentlich auch nicht so der Camper, und habe ihm mal geschrieben, hey, wie geht's dir, wie läuft's, wie geht's dir so als campender Malemoto-Fahrer?
Hat er Zeit gehabt, zurückzuschreiben?
Daumen hoch, bisher, Daumen hoch, bisher super, mit dem haben wir uns schon verabredet, dass wir den am Restday bekommen werden, weil mega. Klar, die Malemoto-Jungs, die werden wenig Zeit haben, nach der Stage mit uns zu quatschen, aber von dem werden wir auf jeden Fall hören. Drücken wir weiterhin die Daumen und bezeichnen dann auch, ne, Ross Branch dann heute den 11. Platz gemacht. Man sieht jetzt aber dann so langsam, dass so die Namen Adrian van Beveren, Skylar House, Toby Price, Sunderland, Ricky Brabec und so, dass die nach vorne kommen, auch José Ignacio, Luciano Benavides. So, das ist jetzt nicht mehr wie am ersten Tag, dass man da sagt, okay, da sind einige Überraschungen vorne dabei, sondern die altbekannten Jungs vorne dabei. Aber muss man halt auch sagen, ja, ganz viele von denen hatten halt in letzter Zeit oft Verletzungen. Hier gestürzt, da gestürzt, während der Rallye-WM und so. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die grooven sich auch erstmal ein. Wie ist das, weil das Bonussystem wurde geändert. Es gab ein paar Änderungen mit dem Roadbook. Dann sind viele auch mit Digital-Roadbook unterwegs mittlerweile. Das betrifft die Top-Fahrer nicht. Vielleicht teilen die sich's auch einfach ein bisschen anders ein und sind nicht so aggressiv am Pushen vorne weg. Es ist ein langes Rennen, wissen wir gerade nicht, ist wirklich schwierig so zu beurteilen. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall.
Ja, ich wollte da gerade drauf eingehen.
Die nächsten Tage zu verfolgen.
Genau, ich wollte gerade darauf eingehen, das war auch die letzten Rennen immer wieder, dass die Profis, auch Matze Wagner hat das immer wieder gesagt, dass es nichts bringt, auf einer Rallye wie der Dakar immer über dem Limit zu fahren. Dafür ist die Rallye zu lang auch. Ne? Und dass man wirklich auch strategisch vorgehen muss. Und das können wir natürlich nicht wissen und nicht einschätzen, so richtig, was da passiert. Dass aber gerade an den ersten Tagen so viele eher unerfahrene Leute, also wirklich in Anführungsstrichen, ne, die natürlich auch Rallye-Erfahrung haben, aber Dakar-unerfahrene Leute, doch wirklich solche krassen Erfolge einfahren, das ist wirklich beeindruckend. Das macht auch mega Spaß und da freuen wir uns natürlich auch für die Newbies, sag ich mal, die jetzt auf die Scheinwerfer gerichtet sind, ne? Die das auch verdient haben.
Ja.
Auch von uns.
Genau.
So, mein Lieber, das war die zweite Etappe.
Damit werfen wir noch einen Blick auf morgen, was morgen ansteht. Ganz kurz, und dann haben wir es auch schon wieder, dann haben wir noch ein kleines Thema anzuschneiden, und dann haben wir den Auftakt für Dakar FM auch wieder geschafft für dieses Jahr.
Ja, sehr gerne. Was erwartet uns morgen und übermorgen, bis wir uns, morgen erstmal?
Genau, ich will nicht zu viel wegnehmen, aber morgen wären es 733 Kilometer insgesamt. Also einer der längsten Tage oder der längste Tag bisher. Noch lange nicht der längste Tag der Rallye. Da sind noch einige im Petto, die nochmal deutlich was draufpacken an Kilometern im Gesamten.
Ja, ja.
Und morgen haben wir eine Marathon-Variante. Das ist auch relativ neu, dass das so früh in der Marathon-Stage ist. Das heißt, jetzt bei dieser Version dürfen die Motorradfahrer nur selber mit dem, was sie dabei haben, das Motorrad warten. Dann sind die in einem speziellen Marathon-Biwak und auch abseits des normalen Komforts, also nicht schlafen im Camper und so. Und dann wird am nächsten Tag weitergefahren. Und das ist sicherlich nochmal eine besondere Herausforderung, gerade auch mit der Distanz. Es wird steinig, es gibt ein bisschen Sand. Da sind wir mal gespannt, was uns da morgen dann noch an Bildern und Sonstiges so ereilt.
Und natürlich drücken wir allen unseren Dakar FM-Fahrern, sag ich mal, ja, besonders die Daumen. Ne, Tobi aber natürlich, aber auch Bradley und allen anderen, die wir hier schon mal hatten oder vielleicht haben werden. Ey, Chrissy, ich habe mir so einen kleinen Fun-Fact noch fürs Ende heute überlegt. Ich versuche jetzt so jede Folge so einen Mini-Fun-Fact zu droppen zu Dakar, der einfach ein bisschen witzig, aber vielleicht auch sehr interessant ist. Chrissy, sag mal, hast du eine Idee, warum die Dakar für immer mit der Farbe Pink verbunden wird?
Mit der Farbe Pink?
Mhm.
Tatsächlich nein.
Keine Ahnung. Nee, ich wäre auch nicht drauf gekommen, aber es hat tatsächlich, also dann ist es mir auch wieder eingefallen. Ah, ich hatte ja letztes Jahr.
Rose?
Richtig, ich hatte ja diesen Podcast mit dem Georg zusammen, der ja wirklich da war in Senegal am Lake Rose, der ja aufgrund so einer speziellen Alge wirklich pink gefärbt ist und da ja immer wirklich in der Classic Dakar der Zieleinlauf war und die Fahrer damals wirklich berichtet haben, als ich das Pink in den Augen hatte, liefen mir die Tränen unterm Helm. Mhm. Und deswegen wird Pink auch, obwohl sie nicht mehr da stattfindet, immer eine Farbe sein, die man mit Dakar in Verbindung bringt. Und das finde ich einen schönen Funfact irgendwie. Ja. Und einen spannenden Funfact, weil das viele gar nicht wissen.
Vor allem leitet er perfekt über. Er leitet perfekt über, mein Lieber.
Erzähl.
Und zwar wurden wir angeschrieben, ob wir zu einer anderen Rallye, die gerade zufällig auch stattfindet, etwas sagen können. Und zwar das Afrika Eco Race. Und ja, können wir natürlich. Das Afrika Eco Race ist die einzige andere internationale Rallye neben der Dakar, die über 2 Wochen geht.
Yeah.
Und die geht tatsächlich auf den alten klassischen Routen. Und zwar, die starten in Monaco, also nicht in Paris, aber in Monaco und fahren dann eben über Marokko, Mauretanien und so weiter und so fort bis nach Dakar und enden dann auch am berühmten Lake Rose, den du gerade angesprochen hast.
Stimmt.
Die
stimmt.
Ist auch so ein bisschen, da gab es mal Knatsch zwischen den Veranstaltern. Einer der Organisatoren im Afrika Eco Race ist auch aus dem ehemaligen Dakar-Team. Und das ist auf jeden Fall auch ein extrem interessantes Rennen. Nicht so international hochklassig mit Werksteams besetzt, aber auf jeden Fall extrem anspruchsvoll und ein absoluter Hochkaräter der Rallye-Szene. Für alle, die da mehr wissen wollen, nach der Dakar wird es einen speziellen Rallye-Talk geben, der sich nur um das diesjährige Afrika Eco Race drehen wird.
Also, liebe Leute, da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Ich finde sie deswegen auch sehr, sehr spannend, weil es ist natürlich ein bisschen näher dran an uns Privatos auch irgendwo. Denn da darf und wird auch mit, in Anführungsstrichen, gepimpten normalen Motorrädern gefahren. Ja. Also da sieht man eine Aprilia Touareg, eine Desert X Ducati, sogar eine Pan Am fährt da dieses Jahr mit. Von Harley Davidson.
Genau, die machen das so ein bisschen anderes, ne? Die haben halt erkannt, dieses wahnsinnige Potenzial der Big Bikes, möchte ich sie jetzt mal nennen. Also gerade die du angesprochen hast, Panham und Co. und GS und so weiter. Und die haben da halt ihre eigene Klasse. Also da kannst du wirklich offiziell Rallye-Wüstenrennen fahren mit deinem Wüstendickschiff, was ja auch so eine Hommage an die Ursprünge, an die Wurzeln der Dakar ist, weil ganz, ganz viele Bikes, die in dieser Klasse fahren, egal ob es eine Tenere, eine GS, eine Afrika-Twin oder was auch immer ist, die haben ja ihre Wurzeln genau da.
Ey, und ich sag mal so, es gibt seit 2019 gar nichts mehr eigentlich im TV darüber. Umso geiler, dass sich hier der Rally Talk dem Thema mal annimmt. Also seid gespannt, bleibt dran, abonniert das Ding hier, bewertet uns auch gerne mit vollen Sternen und ihr dürft auch gerne Fragen stellen zu Rally, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr denkt, ey, das verstehe ich irgendwie nicht oder wie ist es eigentlich, wisst ihr da was? Immer her damit, freuen wir uns drüber, über so Impulse, entweder über die WhatsApp-Nummer, die in den Shownotes ist oder per E-Mail, Infoadresse ist auch in den Shownotes und ihr könnt auch Chrissy oder mich über Instagram erreichen. Ich bin da im Moment, ehrlich gesagt, noch weniger zuverlässig als sonst, weil ich ja jetzt gerade hier dienstlich unterwegs bin, aber Chrissy, der kriegt es bestimmt auf dem Schirm, bin mir sicher. Leute.
Ich gebe mein Bestes.
Wir hören uns in 2 Tagen wieder mit den neuesten Ergebnissen aus der Wüste. Schön, dass ihr zugehört habt bis hierhin. Und ey, time to push. Wir hören uns.
Aber sowas von. Ciao, ciao.
Radio Decker FM.